Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Wir sind wieder da bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert wie immer von Bulls und haben für diese Kompaktfolge mal wieder einmal in der Besetzung durchgewechselt und sind bei mir, Marvin Farnbaum, und bei Kevin Barth gelandet. Ich grüße dich, Kevin.
Hallo Marvin, eigentlich eine ruhige Woche, also ich bin mal gespannt, wie kompakt wir heute tatsächlich sind.
Ja, wäre heute vielleicht ein Ziel, mal ein bisschen schneller durchzukommen, aber bei dem muss natürlich ausreichend Zeit für die ganzen Themen, die wir für euch heute geplant haben. Ihr könnt diese Folge von Shortleg Kompakt hören auf den verschiedenen Podcatchern dieser Welt. Unterstützt uns gerne zum Beispiel auf Patreon, solltet ihr Fragen haben. Findet ihr uns bei den ganzen Social-Media-Kanälen, jetzt auch neu und frisch auf TikTok. Da laden wir auch immer meistens so ein, zwei Videos hoch für so eine Folge oder auch ein paar, ja, interessante Races oder Bilder, die wir uns auf Instagram auch bringen. Also gerne uns da noch ein Follow lassen, falls ihr auch da unterwegs seid. Wir bauen das gerade da so ein bisschen Richtung WM, sage ich mal, schon mal etwas auf. Ja, was haben wir vor heute? Wir haben den Abschluss der World Series in Neuseeland für euch. Dann gab es ein weiteres Challenge-Tour-Wochenende in Leicester und viele weitere Themen zusammengefasst in unserem wöchentlichen Blog Darts aus aller Welt. Da wird zum Beispiel Kevin auch von der International WDF Youth Challenge Germany berichten können. Da war er vor Ort und dann freuen wir uns da auf ein paar Eindrücke von dir, Kevin. Wir wollen aber starten mit der World Series. Die hat nämlich ihr reguläres Ende gefunden. Das siebte Turnier hat stattgefunden dieses Jahr in Auckland, das New Zealand Darts Masters. Ja, und was können wir dazu sagen, Kevin? Es war mal wieder Luke Littler, der sich hier den Double-Sieg beim Doubleheader in Ozeanien sichert.
Ja, das stimmt, hat sich von Runde zu Runde gesteigert und am Schluss wirklich herausragend gespielt. Ich würde es jetzt mal vom Viertelfinale her mir anschauen. Mike Decker hat er geschlagen, 6-2, knapp dreistellig ist er gewesen. Hat den 11-Darter dabei, einen 12-Darter, hat 170 gecheckt. Dann ist es fast 109 im Halbfinale gegen Gervin Price. 7-2 setzt er sich da durch. Zweimal 11-Darts gespielt, 140 gecheckt. Price eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Ja, und dann kam das Finale, da hat er dann nochmal draufgepackt. 115,01, soweit ich das gesehen habe, sich mit damit 8-4 durchgesetzt. Schon die ersten drei Legs gingen an ihn. Hat er 41 Pfeile für gebraucht. Dann kam Humphries ein bisschen auf. Hätte man vielleicht denken können, okay, vielleicht kippt die Partie. Aber dann kommt Littler wieder voll auf, spielt drei Elfdarter und einer dieser Elfdarter verbunden mit einem 81er Check zum Matchgewinn. Beeindruckend auf jeden Fall, was er da spielt. Aus meiner Sicht aber immer, ne, die Relation, die World Series so ein bisschen. Andererseits hat man jetzt gerade in diesen zwei Wochen in Down Under schon auch den Eindruck, dass die Jungs alle eigentlich einen ganz guten Dart spielen, recht locker drauf sind und sind ja auch Überraschungen wieder ausgeblieben. Ne? Wir hatten ja wieder keinen der Local Qualifier, die am Ende überhaupt ein Spiel gewonnen haben.
Ja, vollkommen richtig. Erneut 8 Siege der PDC ist das. Am ersten Tag war noch die Performance von Gervin Price mit einem 104er Average die beste gegen Johnny Tata. Der hat noch so mit am besten mitgehalten. Price hat da den 9-Darter auf der Doppel-12 verpasst, aber auch ein Summer Whitlock hat 4-Lex geholt gegen Chris Dobie. Mehr war dann aber auch fast nicht drin. Wir hatten aber auch einen Spieler wie Dean Rayland, der beruflich mit seiner Frau eine Kiwi-Plantage unterhält. Also da sind wir natürlich auch auf dem Niveau Amateur, Pub-Player. Und die Gap, die wird ja nicht kleiner, ne? Also das haben wir ja auch jetzt jedes Jahr besprochen. Ja, es sind meistens immer 8 Siege der PDC-Stars. Kann man mal das Event an den Niederlanden mal aus, ne? Da haben wir natürlich dann auch Tukat Holer auf der anderen Seite, die auch schon deutlich mehr Bühnenerfahrung haben. Trotzdem muss man sagen, es war am Samstag ein Rekord von Neuseeland, denn über 5000 Fans waren mit dabei in der Spark Arena in Auckland. Also da wird sich dann die PDC trotzdem wieder auf die Schultern klopfen und sagen, ja, das macht doch hier alles Sinn. Wir machen doch alles richtig.
Ich glaube, auch wenn wir hier in Deutschland die Situation hätten, dass die PDC-Stars nur einmal im Jahr zu uns kommen, wäre das wahrscheinlich ähnlich gefragt. Ne? Und Ich kann mich auch an ein World Series Event auf Schalke erinnern. Das war zwar eine komische Atmosphäre in der Arena, die überhaupt nicht rübergekommen ist, aber es waren 20.000 Leute da. Also es ist, glaube ich, man muss das immer alles in Relation sehen und für die Leute dort ist es, glaube ich, eine tolle Geschichte, wenn man da entsprechendes Startinteresse hat.
Für Luke Humphreys ist auch nochmal ein versöhnlicher Abschluss der
Ja.
World Series, nachdem er letzte Woche ja auch gesundheitlich angeschlagen war, jetzt hier nochmal im Finale gewesen, letztes Jahr das Turnier gewonnen. Im Finale, wie du schon beschrieben hast, chancenlos gewesen gegen einen überragenden Luke Littler. Was hatten wir noch? Wir hatten ein tolles Viertelfinale zwischen Chris Dobie und
Absolut.
Stephen Bunting. Dobie fiel 110, Bunting 108. Wer hat damit die Tür nochmal so ein bisschen aufgemacht? Denn eine, vielleicht sogar die einzige offene Frage war ja noch, wer schließt die World Series Order of Merit oder die Rangliste, ist ja der Punkterangliste, als Erstplatzierter ab. Da lag Stephen Bunting vor diesem Wochenende vorne und hätte noch verdrängt werden können durch Gavin Price. Der hätte das Turnier gewinnen müssen, Bunting vor dem Halbfinale ausscheiden müssen, was dann eben passiert ist. Aber ja, im Halbfinale war dann auch Gavin Price gegen Luke Littler eben machtlos. Und ja, somit hat Sinuk seinen vierten World Series Titel eingefahren, hat ja gesagt, dass er nächstes Jahr dann Ozeane nicht spielen wird. Glaubst du auch, dass das so kommen wird? Oder meinst du, dass da die PDC vielleicht doch was drauf entgegen haben könnte?
Ja, wenn Van Gerven wieder dabei ist, also der lässt ja auch zwischendurch mal aus. Also die PDC hat da bestimmt was dagegen. Aber ich glaube, sie können Littler nicht überall festbinden, so nach dem Motto, ich glaube, je mehr Erfolg der hat, einerseits, desto eher wollen sie ihn natürlich überall dabei haben, aber desto mehr kann er sich dann vielleicht auch rausnehmen. Und deswegen glaube ich schon, dass das passieren kann.
Was wir auf jeden Fall wissen, sind die 8 Spieler, die jetzt bei den World Series Finals dann gesetzt sein werden. Das sind eben die besten 8 der World Series Rangliste. Stephen Bunting Nummer 1, 49 Punkte. Littler hat 43 eingeheimst, ebenso wie Gavin Price. Und Punktgleichplatzierte werden dann anhand der Platzierung in der großen Order of Merit in der Werner Rankings Ladder quasi voneinander getrennt. Das heißt, Humphreys 32 Punkte auf der 4, Cross 27, Chris Dobie, Nathan Aspinall und als letzter kommt auch noch Damon Hatter rein. Der hat genauso viele Punkte wie Mike Tedeker, aber ist eben in der Order of Merit höher platziert. Heißt auch, dass Michael van Gerwen zum ersten Mal nicht gesetzt sein wird bei den World Series Finals. Wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, ne, wie das Teilnehmerfeld am Ende aussehen wird. Da macht die PDC hier immer so ein kleines Geheimnis raus, beziehungsweise sie lassen es sich offen, dass sie es so drehen können, wie sie am Ende wollen. Es werden ja wieder 8 Plätze über den Qualifier ausgespielt und vermutlich wieder ja, die 4 besten noch nicht platzierten Spieler über die Order of Merit und dann noch ein paar weitere über die Rangliste, über die World Series Rangliste. Also ja, wahrscheinlich wird es keine großen Überraschungen geben, Kevin.
Gehe ich auch nicht davon aus, also der ein oder andere niederländische Spieler noch dazu, weil man dort ja auch spielt. Ja, ansonsten unberechenbar, wer da dann wie, warum, könnten wir auch vorstellen, dass sie Martin Schindler eine Einladung geben. Gucken wir mal.
Schauen wir mal, wir sind bereits in einem Monat dann bei den World Series of Darts Finals, 3 Tage lang dann in Amsterdam zu Gast. Gut, das zur World Series haben wir das auch für dieses Jahr mal wieder geschafft, kann man fast sagen, und kommen zu sportlich relevanten Turnieren in Form der Challenge Tour. Die hat diesmal wieder Halt gemacht in Leicester, Turniere 16 bis 20. Und ja, es war einiges los. Wir haben tatsächlich 5 verschiedene Sieger produziert an diesem Wochenende, dabei teils Namen, die vorher noch nicht so in Erscheinung getreten sind. Zum Beispiel am Freitag, Kevin. Da schauen wir zunächst mal auf Joe Hunt. Der gewinnt dann seinen ersten Challenge Tour Titel und am Freitag ebenfalls noch erfolgreich gewesen zum zweiten Mal in seiner Karriere Lee Cox.
Ja, also gerade, was haben wir, Joe Hunt, der ist jetzt ein Spieler gewesen, von dem ich jetzt persönlich noch nicht so viel gehört habe. Boah, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, an welcher Stelle es bei ihm brenzlig wurde, aber ich glaube, da gab es schon
Im
mal
Finale,
eine
ja.
Partie, wo er 2-4 hinten war und der Gegner das einfach nicht zukriegte. War das das?
Im Finale
An
hat er
der
mehrere
Stelle?
Matchstarts überstanden gegen
Ja,
Derek
genau.
McLean, auch ein Spieler, der in den USA
Genau.
ist. Ja.
Exakt. Und ja, das sind aber immer wieder Geschichten, die die Challenge Tour schreibt, die sie vielleicht auch schreibt, weil wir nach wie vor ohne Setsystem arbeiten und offene Auslosung da ist. Es gab ja durchaus auch gewisse Duelle von namhaften Spielern immer wieder relativ früh. Andererseits, ja, wir werden wahrscheinlich noch darüber sprechen, haben einige große Namen dieses Wochenende auch einfach nicht so viel auf die Kette bekommen, was auf dieser Tour natürlich noch mal mehr passiert, weil die Konstanz nicht so groß ist, weil es dann halt doch die zweite Reihe ist und weil es nur 25 Turniere im Jahr sind, an denen dann man halt entsprechend gemessen wird. Also und solche Momente gibt es immer wieder. Zwei an einem Wochenende sind dann schon, sogar drei waren es ja, die drei First-Time-Winner. Das ist dann schon eine Hausnummer definitiv, aber immer möglich auf der Challenge-Tour an so einem langen Tag letztlich.
Es waren auch nicht so viele deutschsprachige Spieler dieses Jahr am Start. Die namhaftesten sind auch die, die jeweils am weitesten gekommen sind, zum Beispiel Daniel Klose. Michael Unterbuchner, da werden wir gleich nochmal genau drüber sprechen. Die waren aus deutscher Sicht mit dabei. Aus österreichischer Sicht waren Robert John Rodríguez aber auch am Start, ebenso wie die Schweizer Fraktion mit Bruno Stöckli und mit Stefan Belmont. Der hat natürlich ein ganz schwaches Wochenende erwischt. Totale Nullnummer. Irgendwie gerade wieder so eine Phase, wo bei ihm nichts geht, auch als Nachrücker auf der Pro Tour jetzt ja schon öfter, zuletzt in Runde 1 ausgeschieden. Er sieht trotzdem noch ganz gut aus für ihn in der Rangliste, aber noch so ein Wochenende hinten raus darf ihm dann nicht passieren.
Ja, also man erkennt gewisse Parallelen zum vergangenen Jahr, wo ihm dann auch einige vor dem letzten Qualifier für die WM nicht sonderlich viele Chancen noch ausgerechnet haben und dann hat das da wieder umgebogen. Also er weiß, dass er solche Situationen schon mal hatte. Das hilft vielleicht. Andererseits, ja, war das schon heftig, das so zu erleben, dass der da fünfmal tatsächlich die Ergebnisse dann eben nicht hat und ohne Preisgeldblatt.
Ganz anders, sein Landsmann Bruno Stöckli am zweiten Turnier des Samstags, Turnier Nummer 19, also Turnier Nummer 18, wurde gewonnen von David Davis. Auch, wie gesagt, ein Premierensieger, auch zwischendurch Matchstarts überstanden, aber auch kein deutschsprachiger Spieler da unter den letzten 32. Ich denke, das Turnier können wir relativ schnell abhaken. Aber Turnier Nummer 19, wie gerade erwähnt, Bruno Stöckli im Halbfinale. Tolles Turnier. Am Ende gewinnt er mit Jermaine van den Herik, ein Niederländer, der auch ja noch sehr jung ist, aber auch echt aufdreht, denn auch schon als Nachkontrolle ist auf der Pro Tour, ich glaube, zumindest mal einmal im Achtelfinale gestanden. Und dreht da im Finale, hat noch 0 zu 4 gegen Jensen Walker.
Spielt 6 von 8 Mal hohen 90er-Bereich. Das ist auch eine Art und Weise, wie man das gewinnen kann und auch nicht selbstverständlich. Also da sind die Schwankungen schon bei einigen deutlich höher. Also ich sehe dann auch zum Beispiel Bruno Stöckli, der mal Anfang 90 war, der ansonsten Mitte, hohe 80 war, aber dann in seinem Halbfinale auf 77 halt abgestürzt ist. Und so erging es in den Tagen auch immer wieder Daniel Klose, der eher im Ende 70er, Anfang 80er Bereiche unterwegs war. Und deshalb ist diese Art, wie Van den Herik das hier gespielt hat, natürlich, ja, definitiv erwähnenswert.
Ja, und dann machen wir das Wochenende rund mit dem Sonntag, Turnier Nummer 20, dann nur noch ein Event dann ausgetragen und der gerade schon bereits erwähnte Michael Unterbuchner stand da im Finale, generell ein tolles Wochenende. Wir haben Achtelfinale, Viertelfinale, dann Turnier Nummer 19 ebenfalls im Achtelfinale, Turnier 18 war nicht so gut, aber dann Turnier Nummer 20, ein wirklich ganz, ganz starkes Event vom T-Rex, sein drittes Challenge-Tour-Finale, was leider verloren geht gegen einen gewissen Scott Waits, der im Finale ja dann irgendwie das beste Spiel des Tages aus seiner Sicht spielt.
Ja, also mal von Anfang ist es, glaube ich, schon stark, sich das auch bei Unterbuchner nochmal genauer anzugucken. Er spielt immer mindestens 92 in den verschiedenen Partien, zum Auftakt sogar schon mal zwei, dreistellige dabei gewesen. Und dann gab es halt immer wieder auch richtig unfassbar gutes Timing in Elfdata im Decider, als er eben diesen Jermaine van den Herik rausnimmt. Im Achtelfinale ein 170er Finish. gegen Danny van Treib im Viertelfinale, 95 im Decider, als er das Muss dann auch entsprechend auf Null gebracht und dann auch im Halbfinale Alexander Merckx entscheidend gebreakt in 13 Darts, wo er 204 in vier Pfeilen, also 180 und Doppel 12, dann wegmacht. Und im Finale, ja, das ist dann schon auch unglücklich gelaufen, ist mit 2-0 vorne unter anderem ein Elf-Darter gespielt und dann hat er in den nächsten beiden Legs Möglichkeiten auf 3-0 oder 4-0 oder dann vielleicht auch 3-1 zu stellen, nutzt sie nicht. Und Scott Waites, du hast es gesagt, ist glaube ich mit 98 unterwegs in diesem Spiel, sein bestes Spiel des Tages. Das ist die Erfahrung eines ehemaligen Weltmeisters, eines Spielers, der auch den Grand Slam of Darts gewonnen hat und ja, Michael Unterbuchner zum wiederholten Mal dann am falschen Ende rausgekommen und es waren die Chancen da. Es ist ein toller Tag, der natürlich dann eine gewisse Trübung durch diese Geschichte bekommt. Das war definitiv eine Möglichkeit. Das war jetzt nicht so, dass der Gegner irgendwie einfach permanent besser war. Da hat ja Unterbuchner einfach auch einen tollen Start in dieses Spiel erwischt.
Ja, Waites am Ende sogar tatsächlich dreistellig gelandet. Unterbuchner hatte Chancen nach 2-0-Führung, hatte da auch in den Legs 3 und 4 Darts auf Doppel, ne, wenn er irgendwie noch eins davon ziehen kann. Ja. Man weiß nie, was passiert. Sein drittes Challenge-Tour-Finale, was verloren geht. In diesem Jahr alleine dann zwei Finals schon verloren. Daniel Klose hat er zwischendurch auch bezwungen, der T-Rex. Eins,
ja.
Also Klose eigentlich auch mit solidem Wochenende. Also das war von den Averages her wirklich gut, aber auch oft man mal gegen sehr gute Gegner rausgegangen. Blicken wir mal ein bisschen auf die Rangliste, die jetzt ja nach 20 Turnieren schon durchaus sehr aussagekräftig ist. Wir haben weiterhin Daryus Labanauskas vorne mit 9.700 Pfund. Das sieht sehr, sehr gut aus für den Litauer. Dann haben wir trotz dieser Nullnummer an diesem Wochenende Stefan Belmont weiterhin auf der 2 mit 8.150 Pfund. Und dahinter folgen dann Ted Evans mit 7.775 und Jamai van den Herik mit 7.175. Wir wissen ja, seit diesem Jahr drei Spieler qualifizieren sich über die Challenge Tour für die WM. Bei Labanauskas ist es so, der ist schon so oft nachgerückt und hat gut gespielt auf der Pro Tour. Der wäre aktuell auf dem Pro Tour Weg qualifiziert, heißt die Spieler auf den Rängen 2, 3 und 4. Eben Belmont, Evans und Van den Herik werden tatsächlich aktuell auch für die WM qualifiziert. Es folgt dahinter noch in Lauaufstellung Mervyn King, der ist gar nicht weit weg. Und Michael Unterbuchner ist der beste Deutsche auf Rang 11 mit 4.625. Ich sag mal so, hätte er ein Finale gewonnen oder vielleicht sogar beide, dann wäre er richtig im Contention, was WM angeht und sogar auch was die Tourkarte angeht. Die geht ja weiterhin an die ersten beiden, das wären dann aktuell Labanauskas und eben Stefan Belmont. Aber, wie gerade schon erwähnt, Belly muss am letzten Wochenende wieder Preisgeld einfahren, weil noch eine Nullnummer, das wird dann definitiv nichts reichen, was die Tourkarte zumindest angeht, bei WM wahrscheinlich auch eher schwierig.
King wäre natürlich eine Geschichte, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Also finanziell kann das, glaube ich, sehr gut gebrauchen, die 15.000 Pfund. Kann man sich ja immer noch ein bisschen darüber lustig machen, aber auch für ihn natürlich ein seriöses Thema.
Ansonsten aber, natürlich die wenigen deutschsprachigen. Tja, ich glaube, es gab einfach in letzter Zeit entsprechend genug Alternativen mit der Next Gen, mit jetzt auch am vergangenen Wochenende, glaube ich, noch anderen Turniermöglichkeiten, die man dann hat. Ein Vielspieler wie René Adams, der gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist und dann halt nicht spielt. Eine Development Tour, die irgendwie Anfang September ja, glaube ich, dann auch nochmal nach. Kommt sie nochmal nach Deutschland? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber dann ja demnächst schon wieder Next Gen. Also du hast halt einfach gerade viele andere Dinge und dann ist vielleicht einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler, die jetzt in den ersten 15 Turnieren nicht sich in eine entsprechende Position gebracht haben, ist das dann eine Überlegung, was und wie. Ich meine, Dragutin Horvat kann man natürlich dann fragen, warum er das nicht gespielt hat, aber jedem seine Entscheidung.
Ich glaube, hat auch einen Workshop irgendwie gegeben am Wochenende. Aber es ist die Frage natürlich jetzt durch die Next Gen, die ja sehr gut angenommen wird, die wir ja auch positiv sehen von den Turnierformen und von der Beteiligung her. ist das vielleicht auch ein Grund, dass die Challenge Tour Teilnahmen der deutschsprachigen Spieler zurückgehen? Weil du hast gerade gesagt, es wurde sehr, sehr viel gespielt, gerade der August. Wir hatten zuletzt zwei Wochen einen Back-to-Back-Sindelfing. Wir haben nächste oder dieses Wochenende haben wir wieder Kalka. Also da eingebettet dann so ein Challenge Tour-Wochenende, verständlich, dass man dann die Reise dann, ja, vor allem wenn man aussichtslos quasi platziert ist, dann auch nicht mehr annimmt.
Ja, definitiv. Also, und man hat ja jetzt ohne Tourcard-Holder rechnen sich ja wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Leute dann auch nochmal eine realistische Chance aus auf den WM-Startplatz über die Super League.
Davon ist auszugehen, Super League. Freuen wir uns auch schon drauf. Gar nicht mehr so lange hin. Also wir haben jetzt Mitte August, das geht alles jetzt ganz, ganz schnell. Der Major-Herbst, der startet jetzt langsam. Wir wollen aber erstmal nochmal den Block Darts aus aller Welt für euch jetzt hier mit reinnehmen, denn wir haben da, wie gesagt, einiges heute vorbereitet. Hacken wir erstmal die Steel Darts Tour Japan ab. Die ist nämlich dieses Wochenende gestartet. Die ersten vier Events sind gespielt und Seigo Asada ist einer der beiden Sieger, denn Sho Okano bisher für mich auch noch nicht wirklich namentlich in Erscheinung getreten, hat gleich drei Events gewonnen. Also sieht das sehr, sehr gut aus für ihn, aber es gibt am Ende ein Finalturnier. Also selbst wenn er da jetzt die anderen Events auch noch alle gewinnt, das muss er dann im Final-Event dann eben dann The Winner Takes It All mäßig reißen. Dann vielleicht der Bericht von dir jetzt. International WDF Youth Challenge in Germany. Wir haben es ja die letzten Wochen und Monate mal immer wieder hier mit drin gehabt. Es wird in Dänemark ja zuletzt gespielt, in Ungarn war mal am Wochenende. Jetzt dann eben auch in Deutschland. Ja, du warst als Kommentator vor Ort. Erzähl doch mal, was ist passiert? Wer ist dir vielleicht vom Namen her in Erinnerung geblieben? Erzähl mal.
Ja, ich glaube auch, dass man am Anfang nochmal ein bisschen auf die Meldezahlen gucken kann, weil ja am Wochenende doch einiges anderes los war. Aber wir hatten trotzdem gerade in der U18 etwa 100 Spieler bei den Jungen dabei. Bei den Mädchen, ja, da fallen die Zahlen wieder deutlich ab mit, ich glaube, 18, die es dann letztendlich waren. U23 natürlich auch gar nicht so viel. Also 5 Mädchen haben gespielt, 25 Jungen, wobei die U23 für mich einfach auch etwas ist, was sich im Aufbau befindet, wo man gucken muss, wo das hingeht, was, glaube ich, schon eine sinnvolle Kategorie ist, weil es für viele schwer ist, nach der U18 den Anknüpfungspunkt direkt auf die Herrentour zu finden. Und ja, wir waren auch vom Kommentar her auch relativ nah am Streamingboard platziert, also auch nicht irgendwie in einem separaten Raum, weil in diesem Vereinsheim der SG Borken halt einfach alles auch relativ eng ist. Das heißt, man hat dann schon auch ein bisschen direkter auch Reaktionen irgendwie mitbekommen. Es sind dann Leute auch vorbeigelaufen auf dem Weg zum Streamingboard, haben uns gefragt, wie ist denn das jetzt? Spielen wir da jetzt? Wird da jetzt nochmal was vorgezogen? Also der Kontakt war ein bisschen direkter. Ich habe mit Kimi Seemann ein bisschen gescherzt, weil ich habe eine Mittagspause gemacht zu dem Zeitpunkt, wo er dann die ersten drei Legs 103 gespielt hat. Ja, ich das beste Spiel am Streamingboard, wo ich nicht da war. Ich gesagt, das hast du dir super ausgesucht. Und irgendwann, wir hatten den echt oft am Streamingboard, kam er und meinte, ja, jetzt spiele ich auch nochmal gut. Sag ich, ja, ist okay. Kannst du bitte gerne machen. Freut uns immer sehr. Ja, und ansonsten fallen einem immer Spieler auf. Also im allerersten Spiel dann die 12-jährige Panagiota Kensidou. Das ist eine Deutsche, die mit 12 Jahren auch schon in der DDV-Rangliste weit vorne ist. Und die schlägt mal eben Ruby Gray, die man ja auch kennt aus England. Das war schon echt ein toller Moment, da ist echt ein großes Talent da und ansonsten ist mir aus Malta, der lebt aber auch in Deutschland, interessanterweise der 13-jährige Kyle Satariano aufgefallen, der schlägt Lenny Schlüter, spielt dabei ein 124er Finish und was habe ich mir noch aufgeschrieben, 17 Data im Decider mit 13 Jahren, hat wohl am Sonntag zwischendurch auch nochmal ein 10-Darter gespielt, leider nicht am Streamingboard. Und das sind echt tolle Geschichten. Scoring war ohnehin eine Geschichte, das können sie, glaube ich, alle, egal in welchem Alter. Und ja, ansonsten kann man ja auch nochmal drauf gucken. Samstag U23 hat Kira Mertens gewonnen, hat sich da klar mit 4-0 gegen Jessica Wendel aus Österreich durchgesetzt. Die haben halt eine Round Robin gespielt und dann halt noch ein Finale. Leon Eder bei den Jungs, die U23 gewonnen aus Österreich, der hat direkt mit den ersten drei Darts eine 180 geworfen. Ich habe den selten oder eigentlich so noch nie so stark scoren sehen. Immer wieder große Triple getroffen, 2-14, da hat er gespielt. Kimi Seemann mit 5-3 bezwungen. Merve Hummel bei den Mädchen sich im Einzel durchgesetzt, hat da Gentle Fransen aus Belgien mit 4-0 klar hinter sich gelassen, auch beeindruckendes Scoring gehabt. Das beste Spiel mit Sicherheit dann von den Finals, das niederländische Duell, Kentje Steenbach gegen Bradley van der Velden. Da checkt Steenbach 140, 84 zum Match und kein Leck, hat mehr als 18 Darts gebraucht. Also da haben uns die beiden schon richtig ordentlich verwöhnt, in Anführungsstrichen. Am Sonntag hatten wir nochmal zwei U23-Bewerbe. Julia Sieg gewinnt da bei den Mädchen, schlägt Kira Mertens, bei der nicht so viel geklappt hat, da mit 4-0, checkt 74 zum Match. Ein sehr interessantes U23-Jungs-Finale haben wir gesehen zwischen Lukas Nussbaum aus Deutschland, den kennt vielleicht manch einer von der Next Gen, und Levente Kovac aus Ungarn. Das gewinnt Lukas tatsächlich mit 5-4, kontert da unter anderem einen 15-Darter mal eben mit einem 13-Darter. Auch hier tolle Scores haben wir gesehen, gewinnt den Decider in den 20 Darts. Ja, und am Sonntag hat man dann halt auch immer das U18-Team, dass da die Triple zusammengelost werden. Das ist halt auch immer ein großer Spaß und ein toller Team-Spirit und viele Möglichkeiten, dann halt auch neue Leute kennenzulernen für die Jungs und Mädels, weil das ja alles zusammengelost wird, randomly. Also da ist dann schon die Auslosung auch ein Highlight, wo du dann, ich war leider diesmal nicht dabei, aber wo du dann bei jedem Namen, der gezogen wird, halt Reaktionen A und O und Gelächter, weil jetzt dann die wieder zusammenspielen oder auch nicht. Was dann gestern leider nicht mehr geklappt hat, war ein offenes, ein gemischtes, ein zufällig gelostes U18-Doppel. Da hat einfach die Zeit nicht ganz gepasst. Da muss man dann halt mal gucken, ob und wie man da in Zukunft bei diesen Youth Challenges vielleicht Dinge nochmal schiebt. Samstagabend gab es auch nochmal einen Qualifier für die International Darts School League. Das habe ich mir dann nicht mehr angeschaut. Ansonsten, ja, eine gute Atmosphäre insgesamt vor Ort. Wieder sehr, sehr viel Dart-Begeisterung, viel Fachsimpeln, viele nette Leute, auch viele Ehrenamtliche vom DDV, die da einen guten Job machen, und kann nur hoffen, dass sie den Weg mit diesem Streaming auch so weitergehen, auch ganz unabhängig davon, ob ich da jetzt irgendwie weiter mitkommentiere oder nicht.
Ja, vielen Dank dir für diesen ausführlichen Bericht. Also einige Namen, die man sich ja sicherlich für die Zukunft merken sollte. Ein Name, den wir alle kennen, ist der von Max Zawinski. Und der ist der Sieger der My Dart Code Championship in diesem Jahr. Satte 558 Spieler waren am Start. Es ging früh los am Samstag. Und nach Mitternacht ist dann der letzte Dart gefallen. Max Zawinski, die Gurke, gewinnt mit 6-1 das Finale gegen Finn Kuciak. Also ein reines My Dart Code Team Duell im Endspiel. Der Tourcontroller gewinnt hier dann deutlich. Wir hatten auch die MDSL Championship, da heißt der Sieger des Gold Events Markus Kessler. Also es ist wirklich krass, muss ich sagen, was mittlerweile parallel für Events an so einem Wochenende stattfinden. Challenge Tour, dann sowas in Youth Challenge und dann wirklich so krasse Turniere mit solchen hohen Teilnehmerzahlen. Das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung, denn auch bei der WDF wurde dann noch in Schweden gespielt. Und da haben wir einen deutschen Erfolg zu vermelden, denn Lee Mendel-Lawrence gewinnt die Swedish Open mit 6-5 Finale gegen Alex Williams. Bei den Damen gewinnt Priscilla Steenbergen, und dann das Swedish Masters, das geht an Brian Rahman, und bei den Damen siegte Sophie McKinley. Dann wurde mal wieder auch in Ungarn gespielt. Summer Special Darts Open haben wir es diesmal genannt. Da gehen die Siege an Dalibor Smolik und Greta Tekauer. Und in den USA wurde auch fleißig gespielt, das DPFL Live Event. Ich weiß gar nicht, wie viele Turniere da ausgespielt worden sind. Ganz, ganz viele Kategorien. Es gab aber dennoch auch zwei Hauptturniere oder ein Hauptturnier. Das geht dann an Stowe Bunce. Der gewinnt das Finale gegen Leonard Gates, und bei den Damen Laura Turner. Die Engländerin erfolgreich. Wir hatten da aber eine kuriose Szene. Und zwar im Stream zu sehen, Rob Main, der von der Bühne gefallen ist, während sein Gegner gerade zum Match checkt. Also das findet man, denke ich, auch schnell auf YouTube. Rob Main, also ist nichts passiert zum Glück. Aber es war sehr kurios.
Ich würde noch ein Halbfinale von Hannes Schnier auch in Ungarn einwerfen aus österreichischer Sicht. Bei dem geht es ja noch um eine WM-Qualifikation über die osteuropäische Rangliste der WDF. Und dann noch, weil wir ja immer wieder so viele Turniere dann mal in Ungarn, mal in den USA haben. Ich habe dann am Wochenende nebenbei erfahren, dass es tatsächlich eine Begrenzung gibt, dass die WDF sagt, du darfst nicht mehr als 16 Turniere im Jahr veranstalten. Und die Ungarn und ich glaube auch die Amerikaner kommen dem sehr nah.
Ja, gefühlt auf jeden Fall. Wir berichten ja sehr oft über Turniere. Also in Ungarn wirklich, also eins im Monat definitiv. Kreativ müssen sie dann mittlerweile wirklich bei den Namen werden. Also es hat gar keine.
Ja, wie bei der PDC auch, da weiß man auch nicht mehr so richtig, ist dann
Ja, es ist Masters,
Trophy, wie auch
Trophy.
immer.
Ne? Was
Open.
die PDO früher hatte, war immer noch Classics. Das haben sie irgendwie bei der PDC nie irgendwie übernommen. Das,
Ja.
vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Naja.
Wer weiß.
Gut, dann gab es auch noch die MonoStar Super Series. Die ist nämlich zu Ende gegangen. Die 11. Saison. Es war Champions Week Time und der Sieger ist ein Nordamerikaner. Denn Jeff Smith gewinnt das Finale im Decider mit 4 zu 3 gegen Jimmy Van Ski. Also auch ein hochkarätig besetztes Finale der Champions Week. Da geht es dann bald mit der 12. Saison weiter. Wir haben aber auch noch in relativ naher Zukunft auch die International Pairs Week. Da spielen dann eben für Deutschland Paul Krone und René Adams und Adrian Lewis mit Steve Beaton für England. Also das wird vielleicht eine Woche sein, wo man auch mal ein bisschen genauer dann reinschauen kann. Und Steve Beaton, den werden wir wahrscheinlich auf einer Tour nicht mehr sehen. Denn in der letzten Woche, ja, so ein bisschen aus dem Nichts, weiß ich nicht, aber wenn man auf X oder Twitter unterwegs ist, dann hat man das schon mitbekommen, denn da wurde plötzlich der X-Account umbenannt, der World Seniors Darts Tour, und Tickets wurden rückerstattet. Man hat ja schon Werbung gemacht für die World Seniors WM im nächsten Jahr schon sehr, sehr lange. Sollte jetzt ja auch noch mal ein weiteres TV-Event stattfinden. Aber Kevin, es scheint so, dass das Ende der World Senior Darts Tour gekommen ist, und zwar relativ flott.
Ja, also der Auftakt war ja die WM 22. Ja, ziemlich sicher. Wurde ja da sogar bei Sport 1 übertragen. Kollege Kevin Schulte ja auch im Kommentar mit dabei gewesen, vom Checkout-Podcast. Und dann hat man versucht, diese Tour irgendwie auszuweiten und auszuweiten und noch ein Turnier und Altersgrenze runter und ja, dann hat wahrscheinlich Phil Taylor nicht so lange gespielt, wie man sich das irgendwie erhofft hatte und mit anderen Zugpferden war das dann auch schwierig, mit Barney vielleicht nochmal ein letzter Versuch, aber auch da gab es ja dann irgendwie die Diskussion letztens bei der, was war das, Champion of Champions Event, da passen ja glaube ich irgendwie 100 Leute rein und selbst da hatten sie Probleme anscheinend, was man so gehört hat, die Tickets zu verkaufen. Puh, also ja, vielleicht eine Geschichte, wo man einfach zu viel gewollt hat, wo man einfach vielleicht gut getan hätte, sich auf diese WM zu konzentrieren, aber da ist dann halt ein Unternehmen dahinter, das dann auch hofft, irgendwie so viel Geld wie möglich machen zu können. Ich glaube, du hast aber in Großbritannien oft auch das Problem, du hast eben einfach Exhibitions. Und wer die alten Herren und Damen sehen will, der findet in Großbritannien seine Exhibition, seinen Abend mit den verschiedensten Leuten. Und dann hat man natürlich auch einen Wayne Mardell, der sagt, ich mache das alles nicht, ich spiele keinen kompetitiven Dart mehr. Und dann hast du andere wie einen Keith Deller, der sich da total reinsteigert. So, ich habe was weiß ich, wie hart trainiert, er spielt trotzdem nicht gut. Aber bei dem ist, glaube ich, so einiges in letzter Zeit nicht mehr in Ordnung. Aber ja, du hast in Großbritannien einfach, glaube ich, genug Möglichkeiten, diese Leute dann auch sehen zu können. Und ob du dann nochmal, ob das dann nochmal was mehr ist, wenn du dann vier oder fünf große Turniere im Jahr hast, also eine WM hätte mir persönlich gereicht. Und jetzt ist das Ding halt an die Wand gefahren.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das hätte man vermeiden können, dieses schnelle Ende. Man hat da aus meiner Sicht einfach zu schnell zu viel gewollt. Man hätte mal es bei der WM die ersten Jahre belassen können. Und man hat auch bei den Distanzen aus meiner Sicht einfach auch zu große Distanzen gespielt. Und nichts gegen Richie Horsten und Co., aber das sind nicht die Spieler, die die Leute sehen wollten. Und das war halt so, dass Leute, die clever 50 sind, dann vielleicht auch noch deutlich kompetitiver waren als eben die alten Legenden, die schon ein anderes Alter erreicht hatten und die dann eben gewonnen haben. Und ich glaube nicht, dass das so ein bisschen das Ziel war. Ich glaube auch, Taylor hätte noch länger spielen sollen, aus deren Sicht. Klar, es wären jetzt immer wieder neue dazugekommen, ne? Obwohl Gary Anderson ja auch gesagt hat, nee, das Singles-Tour werde ich nicht spielen. Vielleicht wäre es mal ein Peter Wright dazugekommen, Barney Fest, Steve Beaton. Aber du hast schon recht, ne? Man kann diese Spieler eben auch fernab von diesen Events sehr oft sehen. Und warum man da noch dieses World Senior Masters und das World Matchplay und dann noch das Champion of Champions Event brauchte, weiß ich nicht. Man, dieses Jahr hat man ja zumindest mal diese Open Series Events schon wieder abgeschafft. Da waren dann ja auch die großen Stars eh nie dabei. Die waren ja eh mal per Wildcard vorqualifiziert. Ja, ich glaube, es hätte denen ganz gut getan, wenn man nur die WM veranstaltet hätte jedes Jahr. Ich glaube, das macht man im Snooker ja auch. Die findet direkt nach der WM statt und die ist ja auch sehr, sehr gut besucht. Ich glaube, das hätte funktioniert. Aber ja, jetzt ist es so gekommen. Ja.
Sagen wir mal so, schade. Wir lesen ja im Golf auch immer wieder von der Senior Tour, wenn Bernhard Langer mal wieder einen Titel gewinnt. Ja, genau, da ist halt die Frage, was machen die anders? Kann ich nicht so gut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, natürlich, man wird sich dran erinnern, wie sie dann Manny Bilderl eingeladen haben und der tatsächlich Phil Taylor geschlagen hat. Aus meiner Sicht, ja, ist halt aber auch die Art und Weise, wie das jetzt gelaufen ist, ist einfach nur zum Fremdschämen. Man kommuniziert nicht, der Account wird umbenannt, man verkriecht sich, man versteckt sich, man macht im Still, klamm und heimlich einen Ticket refund, die Leute kriegen ihr Geld zurück, man geht nicht an die Öffentlichkeit, man lässt das Ding an die Wand fahren, zieht den Stecker und taucht ab. Da bin ich einfach, also es ist für mich kommunikativ unfassbar, dass sowas heute noch sich jemand traut. Und auf der anderen Seite, andererseits dürft's uns nicht überraschen, weil in der Vergangenheit ja durchaus auch Leute, die irgendwie mal kritisch nachgefragt haben, dann teilweise ja sogar von World Senior Darts, ich kann es nicht 100% verifizieren und nachvollziehen, ob das so war, aber man las schon hin und wieder, dass jemand dann auch blockiert worden ist, wo ich dann so denke, ganz ehrlich, also da muss man doch drüber stehen können.
Ja, das wollte ja auch gerne übertragen, ne? Also die großen TV-Sender, das wird dann auch in Deutschland war es ja schwierig, man musste dann zwischendurch irgendwie sich da Tickets irgendwie kaufen, so ein Wochenendtickets bei irgendeiner Seite, so eine Streaming-Seite, das war alles jetzt nicht alle so, sag ich mal, optimal. Und ja, vielleicht ist es wirklich so, dass es nur die PDC kann. Manchmal habe ich das Gefühl, die PDC macht, was das Marketing angeht, was solche Geschichten angeht, sind sie 1A top. Kommunikation ja auch nicht immer oder selten mal gut, haben wir ja oft genug auch besprochen, aber was Vermarktung angeht, was ja, was solche Events angeht, Veranstaltungen, das können sie wirklich, ja, vielleicht hätten die es auf Dauer machen können, vielleicht machen sie es irgendwann nochmal auch in Zukunft, obwohl, glaube ich, sie es einfach gar nicht nötig haben, aber tja.
Ja. Die World Series sie haben sich ein Monopol geschaffen, alles, was dahinter versucht, irgendwie was zu machen, auch bei der WDF, denke ich mir halt, ihr seid sehr, sehr wichtig für den Unterbau und so Turniere wie jetzt am Wochenende. Das ist echt gut, das ist echt richtig und wichtig, weil die PDC wird nicht alleine Nachwuchsförderung betreiben. Die Development Tour Turniere und die Junior Darts Corporation, das sind gute Ansätze und das hilft auch mit Sicherheit an der Spitze, aber du musst halt auch an die Breite denken. Aber bei der WDF frage ich mich halt auch, okay, wozu eine eigene Lakeside, wozu ein World Masters, weil ihr immer hinter der PDC sein werdet, weil ihr nie dran vorbeikommt, weil ihr immer gucken müsst, spitz auf Knopf, wie kriegen wir es organisiert, kriegen wir TV-Zeiten, kriegen wir dasselbe Preisgeld wie letztes Jahr, müssen wir da wieder Abstriche machen. Und da hat die PDC einfach echt krass sich da positioniert, also von was da in den letzten 20 Jahren zumindest in den Bereichen richtig gemacht wurde, kann man nur den Hut vorziehen.
Ja, da kann ich nichts weiteres hinzufügen. Was ich aber noch zu erzählen habe, ist die Vorschau auf die nächsten Dart-Tage. Wir haben vorhin schon kurz mal anklingen lassen, ein weiteres Next-Gen-Wochenende, 12 und 13 Turniere, 12 und 13 in Kalka, in der Wunderhalle im Wunderland. Und dann auch noch die PDC Women's Series, 17 bis 20 dann in Milton Keynes. Also auch da geht's weiter. Nächstes Women's Series Wochenende. Bin mal gespannt, was die Teilnehmerzahlen dann diesmal sagen. Wir haben auch die CDC-Tour, die macht halt in Chicago, und die DPNZ-Tour, die bleibt dann quasi nach dem New Zealand Darts Masters direkt in Auckland. Und blicken wir schon mal auf die Woche drauf, haben wir am Montag und Dienstag direkt zwei Players Championships in Milton Keynes, also die Pro Tour geht weiter, und danach auch noch den World Series Qualifier für die World Series of Darts Finals. Das bedeutet Folgendes für Shortleg, dem Dartnet Podcast: Wir werden uns dann nach diesem Player Championship Block wieder melden, greifen dann das natürlich auf, was dort passiert ist, hoffen natürlich auf weiterhin deutsche gute Leistungen, damit wir auch weiter daran schrauben können, dass wir vielleicht wieder einen Rekord aufstellen, was die deutschen Teilnehmer angeht bei der nächsten WM, blicken dann auch natürlich auf die Next Gen kurz, und auch Women's Series wird dann nicht zu kurz kommen, aber die Folge dann eben nach diesem Block Richtung Mitte der Woche. Weiß ich nicht, ob wir die World Series, den Qualifier, da noch mit reinnehmen oder auch nicht. Das, denke ich mal, entscheiden wir relativ spontan. Aber so Mitte, Ende der Woche gibt es dann die nächste Folge von Shortleg, dem Daten-E-Podcast, wie immer präsentiert, dankenswerterweise von Bulls. Kevin, noch irgendwelche Abschlussworte von dir?
Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt.
Gut, dann danke ich dir fürs mit dabei sein, vor allem für deine ganzen Geschichten aus Borken, und danke fürs Einschalten auch an euch. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.
Tschüss.